Die Ursprünge der Ninja reichen weit zurück in die Frühzeit Japans und sind eng verwoben mit den politischen und sozialen Umwälzungen, die das Land seit dem 6. und 7. Jahrhundert prägten. In dieser Epoche begann sich Japan von einem losen Geflecht kleinerer Clans und Stammesgebiete allmählich zu einem zentralisierten Staatswesen zu entwickeln. Das Kaiserhaus in Yamato bemühte sich, seine Macht über das ganze Land auszuweiten, stieß dabei jedoch immer wieder auf den Widerstand lokaler Adelsfamilien, rivalisierender Sippen und unabhängiger Regionen. In dieser unsicheren Atmosphäre entstanden erste Formen von heimlichem Vorgehen und unkonventioneller Kriegsführung, die später zur Kunst der Ninja weiterentwickelt wurden. Bereits in den Chroniken des alten Japan, wie dem Nihon Shoki, das im 8. Jahrhundert niedergeschrieben wurde, finden sich Hinweise auf verdeckte Operationen, Spionagetätigkeiten und gezielte Attentate. Diese frühen Formen hatten noch nicht die institutionelle Gestalt späterer Ninja-Gruppen, aber sie zeigen, dass List, Täuschung und das geheime Eindringen in feindliches Gebiet schon sehr früh als legitime Mittel galten, um politische oder militärische Ziele zu erreichen. In einer Zeit, in der die Grenzen zwischen lokalem Kleinkrieg, Stammesfehden und offiziellen Feldzügen fließend waren, griffen Herrscher und Clans immer wieder zu Agenten, die Informationen ausspähten oder kleine, präzise Schläge gegen rivalisierende Anführer führten. Die bergigen und schwer zugänglichen Regionen Japans boten dabei den idealen Hintergrund für eine solche heimliche Kriegsführung. Auf schmalen Pfaden und in dichten Wäldern konnten kleine Trupps sich lautlos bewegen, Hinterhalte legen und unerkannt verschwinden. Es war eine Zeit, in der nicht allein große Schlachten über Machtfragen entschieden, sondern ebenso das heimliche Spiel der Intrigen und das punktgenaue Ausschalten einzelner Widersacher. Spionage und subtiles Unterwandern der gegnerischen Reihen wurden daher zu einem wichtigen Teil des politischen Arsenals. In diesen frühen Jahrhunderten legte sich auch der Grundstein für eine besondere Mentalität. Anders als der offene Kampf, den die Samurai später zum Ideal stilisierten, galt das lautlose Vorgehen aus dem Verborgenen für viele als eine ebenso notwendige wie gefährliche Kunst. Diejenigen, die bereit waren, im Schatten zu agieren und ihre Fähigkeiten im Geheimen zu schulen, schufen damit die ersten Ansätze einer eigenständigen Tradition, die man heute als Vorläufer des Ninja-Wesens betrachtet. So lässt sich festhalten, dass die Wurzeln der Ninja tief in die Frühgeschichte Japans reichen und aus den spezifischen Verhältnissen einer Zeit hervorgingen, in der politische Stabilität noch in weiter Ferne lag. Es war eine Epoche, in der Überleben oft mehr List als rohe Kraft erforderte, und in der findige Köpfe begannen, aus dem Spiel von Täuschung, Spionage und kleinem, mobilem Kampf eine ganz eigene Kunstform zu entwickeln, deren Spuren Jahrhunderte später unter dem Namen Ninja weltberühmt werden sollten. Begriff Shinobi. Der Begriff, den wir heute gemeinhin als Ninja kennen, ist in Wahrheit nur einer von mehreren Namen, die über Jahrhunderte für diese geheimnisvollen Schattenkrieger und Spione verwendet wurden. In Japan selbst war lange Zeit ein anderes Wort gebräuchlicher: Shinobi. Dieses Wort leitet sich von den japanischen Schriftzeichen Shinobu ab, was so viel bedeutet wie ertragen, dulden, aber vor allem heimlich sein oder verbergen. Im übertragenen Sinn beschreibt es also genau jene Tugenden, die mit der Tätigkeit dieser Spezialisten verbunden wurden: Geduld, Unsichtbarkeit, leises Agieren und das stille Überwinden von Hindernissen. Shinobi no Mono war der vollständige Ausdruck der wörtlich Person des Heimlichen oder jemand, der sich versteckt bewegt, bedeutet. Erst später, vor allem durch den Einfluss chinesischer Lesearten, Onyomi, setzte sich auch die Aussprache Ninja durch, wobei Nin für heimlich und Ja für Person steht. Diese Aussprache wurde allerdings in Japan selbst erst in der Moderne wirklich populär. In den Jahrhunderten zuvor blieb Shilando Shinobi die gängigere Bezeichnung, vor allem in offiziellen oder literarischen Quellen. Die Wahl dieses Begriffs zeigt sehr deutlich, worum es bei der Tätigkeit dieser Leute ursprünglich ging. Es war nicht der offene Kampf auf dem Schlachtfeld, nicht die prunkvolle Demonstration von Mut und Ehre, wie sie die Samurai in ihrem Kodex, dem Bushido, idealisierten. Stattdessen drehte sich bei den Shinobi alles um Diskretion, Tarnung und das lautlose Durchführen von Missionen, die meist außerhalb des formellen Kriegerethos lagen. Dazu gehörten das Eindringen in feindliche Festungen, das Ausspionieren von Truppenbewegungen oder das Überbringen geheimer Botschaften durch feindliches Gebiet. Der Begriff Shinobi enthält damit auch einen gewissen moralischen Unterton. Weil die Methoden dieser Spione und Guerillakämpfer nicht dem ehrenvollen Ideal des offenen Schwertkampfes entsprachen, wurden sie oft mit Misstrauen betrachtet. Ihre Fähigkeiten waren einerseits hoch begehrt und überlebenswichtig für viele Daimyo, also Feudalherren. Andererseits haftete ihnen stets etwas Anrüchiges an. Sie agierten im Schatten, jenseits der klaren Regeln des Samurai-Standes. Das machte die Shinobi gleichermaßen faszinierend wie gefürchtet. Erst in der modernen Popkultur, vor allem durch Filme, Comics und Videospiele des 20. Jahrhunderts, wurde die Aussprache Ninja zum weltweiten Markenzeichen. Heute kennt man sie überall auf der Welt, von Hollywood bis nach Europa, meist verbunden mit übernatürlichen Fähigkeiten und schwarzer Kampfkleidung. Doch im ursprünglichen Japan standen hinter den Shinobi no Mono vielmehr hochspezialisierte Menschen, die in einer zwielichtigen Grauzone zwischen Ehre und Heimlichkeit operierten und deren wichtigste Kunst es war, gar nicht erst aufzufallen. So erzählt schon die Geschichte des Wortes Shinobi eine Menge über die tatsächliche Bedeutung dieser Figuren. Sie waren weniger spektakuläre Superkrieger, sondern vor allem Meister der Tarnung, List und psychologischen Manipulation. Und sie lebten in einer Welt, in der das Unsichtbare oft mächtiger war als das, was offen mit gezogenem Schwert ausgetragen wurde. China als Vorbild. Die Geschichte der Ninja ist nicht nur eine rein japanische Entwicklung, sondern steht auch im Zeichen eines intensiven kulturellen Austauschs, der Ostasien über Jahrhunderte geprägt hat. Besonders das alte China spielte dabei eine zentrale Rolle. Schon lange bevor sich in Japan eigenständige Traditionen von Spionage, List und heimlicher Kriegsführung ausbildeten, hatten chinesische Denker und Kriegsherren systematisch über Täuschung, Geheimhaltung und psychologische Kriegsführung nachgedacht. Ihre Ideen fanden ihren Weg nach Japan und beeinflussten dort die Ausbildung von Techniken, die später zum Fundament des Ninjutsu, der Kunst des Ninja, wurden. Das berühmteste Zeugnis dieser chinesischen Einflussnahme ist ohne Zweifel das Werk Die Kunst des Krieges von Sun Tzu oder Sun Tzu, das etwa im 5. Jahrhundert vor Christus während der Zeit der streitenden Reiche in China entstand. Dieses Buch gehört bis heute zu den Klassikern der Militärstrategie weltweit und wurde in Japan spätestens ab dem 7. Jahrhundert bekannt, als sich das Land intensiv mit chinesischer Staatskunst, Religion und Philosophie auseinandersetzte. In den Kapiteln über Spionage und List legt Sun Tzu dar, dass der höchste Sieg jener sei, der errungen wird, ohne überhaupt kämpfen zu müssen. Indem man den Gegner verwirrt, seine Pläne durchschaut und zersetzt, bevor es zur offenen Schlacht kommt. Solche Ideen passten hervorragend zu den Herausforderungen, mit denen japanische Kriegsherren in den folgenden Jahrhunderten konfrontiert waren. Sie lebten in einem Land mit schwieriger Geografie, unwegsame Berge, dichte Wälder, isolierte Täler und einer zersplitterten politischen Landschaft, in der das Sammeln von Informationen, das heimliche Ausschalten feindlicher Anführer oder das Inbrandsetzen von Lagern oft wichtiger war als große Feldschlachten. Techniken wie Verkleidung, nächtliches Vordringen ins feindliche Lager, das Verbreiten falscher Gerüchte oder das Anlegen von Hinterhalten finden sich daher nicht nur in japanischen, sondern schon viel früher in chinesischen Handbüchern. Neben Sun Tzu gab es weitere chinesische Militärtexte, die ebenfalls auf Tarnung, Spionage und psychologische Manipulation setzten und in Japan rezipiert wurden. Zum Beispiel die 6 Geheimbücher und die 36 Strategeme, die Kunstgriffe wie Täusche den Himmel, um das Meer zu überqueren, oder Zünde ein Feuer im Osten, um im Westen anzugreifen, beschreiben. Solche Konzepte waren so universell einsetzbar, dass sie in Japan nicht nur in Kriegen zwischen großen Clans, sondern auch bei kleineren Grenzstreitigkeiten oder persönlichen Fehden angewandt wurden. Die Ninja bzw. Shinobi in Japan griffen diese Lehren auf und verfeinerten sie für ihre eigenen Zwecke. Sie verbanden die chinesischen Prinzipien mit tiefem lokalem Wissen über Gelände, Klimabedingungen und soziale Strukturen. So entstand eine eigenständige Kunst des lautlosen Vorgehens, die sehr wohl chinesische Wurzeln hatte, aber in Japan auf spezifische politische und geografische Gegebenheiten traf und dadurch eine ganz eigene Ausprägung gewann. In gewisser Weise waren die Ninja damit Erben eines großen ostasiatischen strategischen Denkens. Ihre Kunst war keine rein körperliche Kampfkunst, sondern eine hochentwickelte Disziplin der Wahrnehmung, Täuschung und Psychologie. Dass sie dabei so stark auf Vorbilder aus China zurückgriffen, macht deutlich, wie eng verflochten die Kulturräume Ostasiens waren und dass vieles von dem, was wir heute als typisch japanisch ansehen, in Wahrheit Teil eines jahrhundertealten geistigen Austauschs war, der weit über die Landesgrenzen hinausging. Formierung in den Provinzen Iga und Koga. Die eigentliche Heimat und Wiege der Ninja war weniger der höfische Glanz der großen japanischen Städte, als vielmehr die abgelegene, schwer zugängliche Landschaft zweier Regionen. Iga, im heutigen Präfektur Mi, und Koga, heute Koka in der Präfektur Shiga. Etwa zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert, in einer Zeit, in der Japans politische Ordnung noch schwankte und Zentralgewalt oft kaum bis in entlegene Landstriche reichte, entwickelten sich hier eigenständige, autonome Gemeinwesen, die bald zu legendären Zentren des Ninja-Wesens wurden. Die bergige Topographie dieser Gegenden spielte dabei eine entscheidende Rolle. Iga und Koga lagen in von Wäldern durchzogenen Hügelketten, deren schmale Täler nur schwer zu überwachen oder gar militärisch zu kontrollieren waren. Diese Abgeschiedenheit ermöglichte es lokalen Clans, ein hohes Maß an Selbstverwaltung zu praktizieren. Während anderswo mächtige Daimyo ihre Territorien zentralisierten und Samurai als Lehnskrieger banden, blieben die Gemeinden in Iga und Koga lange Zeit dezentral organisiert. Sie bildeten sogenannte So, Genossenschaften aus Bauern, niederen Adligen und Dorfältesten, die ihre Angelegenheiten selbst regelten und ihre Verteidigung eigenständig organisierten. In dieser Atmosphäre wuchs eine Gesellschaft heran, die sich auf Flexibilität, lokale Bündnisse und rasche Reaktionen auf Bedrohungen stützte. Aus dieser Notwendigkeit heraus entstanden spezialisierte Familien, die Fähigkeiten in Spionage, Tarnung, Guerillakrieg und Überlebenstechniken pflegten. Diese Clans bewahrten und verfeinerten ihr Wissen von Generation zu Generation. So legten sie die Grundlagen für das, was später als Ninjutsu bezeichnet wurde. Eine Kombination aus militärischer Taktik, Spionagekunst, psychologischer Manipulation und praktischen Fertigkeiten, um unauffällig zu agieren und selbst in feindlichem Gebiet zu überleben. Die politische Zersplitterung Japans während dieser Jahrhunderte tat ihr Übriges. Immer wieder kam es zu kleinen Grenzfäden zwischen rivalisierenden lokalen Herrschaften. Die Clans aus Iga und Koga wurden wegen ihres Wissens um geheime Wege durch die Berge, lautloses Vorgehen und das gezielte Sammeln von Informationen geschätzt und oft von verschiedenen Fürsten angeworben. Gleichzeitig sicherten sie damit auch ihre eigene Autonomie. Wer in Iga oder Koga einfiel, konnte sich nicht sicher sein, wo überall Augen und Ohren der Shinobi waren. Die Clans verteidigten ihr Gebiet teils selbstständig, ohne auf Samurai-Armeen angewiesen zu sein. Aus diesen autonomen Strukturen heraus wuchs auch ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Shinobi-Familien hielten eng zusammen, verheirateten sich oft untereinander, um ihre besonderen Techniken und Geheimnisse innerhalb der Gemeinschaft zu bewahren. Viele der überlieferten Traditionen und Geschichten betonen, dass das Training von Kindesbeinen anbegann, mit Übungen in Geschicklichkeit, Tarnung, Gelände und Pflanzenkunde, aber auch Meditation, um Geduld und Selbstbeherrschung zu lehren. So entwickelten sich in Iga und Koga über Jahrhunderte Gesellschaften, die perfekt auf das Leben im Schatten vorbereitet waren. Ihre geografische Lage, die politischen Rahmenbedingungen und die enge Clanstruktur machten diese Regionen zu einem einzigartigen Nährboden für das, was später als das klassische Bild des Ninja in die Geschichte einging. Kleine, bewegliche Gruppen von Spezialisten, die jenseits des Samurai-Kodex ihre ganz eigene Kunst des Überlebens und des heimlichen Kampfes pflegten. Damit waren Iga und Koga weit mehr als bloße Schauplätze von Legenden. Sie waren reale Gemeinschaften, in denen das Erbe der Ninja geformt wurde, das bis heute in Museen und Folklore lebendig ist. Feudalzeit. Während der langen Feudalzeit Japans, die sich in der Kamakura-Zeit von 1185 bis 1333 und später Muromachi-Zeit bis 1573 entfaltet, nahmen die Shinobi, jene frühen Formen der Ninja, eine immer größere Bedeutung an. Diese Jahrhunderte waren geprägt von politischer Zersplitterung, wiederkehrenden Aufständen und Rivalitäten zwischen mächtigen Samurai-Familien, die sich um Einfluss und Ländereien stritten. Der Kaiserhof in Kyoto hatte nur noch geringe direkte Macht, und die eigentlichen Entscheidungen wurden von den Militärregierungen, den Shogunaten sowie von lokalen Daimyo getroffen, die oft ihre eigenen Interessen verfolgten. In diesem Umfeld wuchs der Bedarf an Spionen, Saboteuren und verdeckten Kämpfern immens. Besonders wichtig wurden die Dienste der Shinobi in Situationen, in denen offene Schlachten vermieden oder durch gezielte, verdeckte Aktionen vorbereitet werden sollten. Viele Daimyo, die sich gegenseitig misstrauten, wollten vor einem offenen Angriff Gewissheit über die Stärke und Absichten ihrer Rivalen. Sie griffen daher zunehmend auf Shinobi zurück, die unauffällig in feindliche Burgen oder Dörfer eindrangen, geheime Nachrichten stahlen oder sogar Intrigen anzettelten, um Allianzen zu schwächen. Die geografische und politische Kleinteiligkeit Japans bot dafür den idealen Hintergrund. Ein dichtes Netz kleiner Burgen, befestigter Herrenhäuser und Dorfzentren zog sich durch das Land. Wer hier frühzeitig Informationen erhielt, etwa über die Anzahl der Krieger, die Vorräte oder interne Spannungen in einem gegnerischen Lehen, konnte sich entscheidende Vorteile verschaffen. Gleichzeitig lag es nahe, Feinde durch nächtliche Brandanschläge auf Vorratslager oder Sabotage an Wasserleitungen und Zugängen zu schwächen, ohne selbst eine große Armee ins Feld führen zu müssen. In dieser Zeit professionalisierte sich das Handwerk der Shinobi weiter. Die Clans aus Iga und Koga, aber auch andere Regionen, begannen ihre Techniken systematisch zu lehren. Neben Tarnung, Klettern und Schleichen standen Täuschung und psychologisches Vorgehen im Mittelpunkt. Es hieß, dass ein erfahrener Shinobi nicht nur ein lautloser Kämpfer sei, sondern auch ein Meister der Gerüchte und der Verwirrung. Er konnte Gerüchte in Umlauf bringen, Briefe fälschen oder gefälschte Botschaften an gegnerische Kommandanten übermitteln, die diese zu fatalen Entscheidungen verleiteten. Auch das Wissen um Kräuter und Gifte wurde in dieser Zeit stark ausgebaut. Shinobi setzten Gift nicht nur für Attentate ein, sondern nutzten es ebenso, um Wachhunde lahmzulegen oder Wachen durch betäubende Pulver kurzfristig handlungsunfähig zu machen. All diese Mittel zielten darauf, Kämpfe gar nicht erst nötig zu machen oder sie zumindest unter Bedingungen stattfinden zu lassen, die für den Auftraggeber der Shinobi günstig waren. Durch diese Entwicklungen stieg das Ansehen der Shinobi bei vielen Daimyo, auch wenn ihnen gleichzeitig eine gewisse Verachtung entgegengebracht wurde. Samurai betrachteten ihre heimlichen Methoden oft als unehrenhaft. Ein offener Zweikampf war ihnen lieber. Doch der Nutzen der Shinobi stand außer Frage. Wer über gut ausgebildete Spione und Saboteure verfügte, konnte einen drohenden Krieg vielleicht verhindern oder ihn zumindest zu seinen Gunsten lenken, noch bevor das Schwert gezogen wurde. So war die Feudalzeit, insbesondere zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert, die große Blütezeit der Shinobi als unverzichtbare Helfer in einer Welt ständiger Machtverschiebungen. Ihr Wirken blieb meist im Dunkeln, in Chroniken werden sie oft nur indirekt erwähnt, doch ohne ihre Dienste hätten sich viele Kriegszüge, Bündnisse und Überraschungserfolge kaum erklären lassen. Damit etablierten sich die Shinobi als feste Größe im politischen und militärischen Spiel des feudalen Japan, lange bevor Legenden und Theaterstücke sie später in mystische Gestalten verwandelten. Iga- und Koga-Schulen. In der langen Geschichte der Ninja nehmen die Regionen Iga und Koga eine ganz besondere Stellung ein. Sie waren nicht nur die geografischen Ursprungsorte vieler Shinobi-Clans, sondern entwickelten sich ab dem Spätmittelalter auch zu regelrechten Lehrzentren, in denen das, was man später Ninjutsu nannte, die umfassende Kunst des Ninja, systematisch gepflegt und weitergegeben wurde. In diesen abgelegenen, bergigen Gegenden entstand über Generationen hinweg ein reichhaltiges Wissen über Spionage, Infiltration, Täuschung, aber auch über Überlebenstechniken und subtile psychologische Kriegsführung, das oft innerhalb von Familien oder Dorfgemeinschaften gehütet wurde. Man kann sich diese Schulen nicht als formale Institutionen mit Gebäuden und Klassenzimmern vorstellen, wie es moderne Kampfsportschulen sind. Vielmehr waren es Clanstrukturen, Familien oder Dorfgemeinschaften, die ihr Wissen über Tarnung, Schleichen, das Deuten von Spuren, das lautlose Bewegen durch Wälder oder über den Bau geheimer Verstecke von Generation zu Generation weitergaben. Dabei entstanden in Iga und Koga jeweils eigene Ryu, Schulen oder Stilrichtungen, die ihre speziellen Methoden und Traditionen pflegten. Jede dieser Schulen legte besonderen Wert darauf, ihr Wissen nur an Angehörige oder ausgewählte Schüler weiterzugeben, um das Überleben und die Sicherheit ihrer Gemeinschaft zu sichern. Zum Lehrstoff gehörte weit mehr als bloßes Kämpfen. Zwar lernten die jungen Shinobi auch den Umgang mit Schwert, Speer und kleineren Waffen wie Wurfsternen oder versteckten Messern, doch noch wichtiger war das Training von List, Geduld und Wahrnehmung. Ein Shinobi sollte in der Lage sein, sich unauffällig unter Bauern oder Händler zu mischen, Dialekte nachzuahmen, Kleidung und Auftreten blitzschnell zu wechseln, um nicht erkannt zu werden. Ebenso übten sie, wie man bei Dunkelheit ohne Licht seinen Weg findet, Spuren verwischt oder in Bäumen und felsigem Gelände lautlos klettert. Die Schulen lehrten außerdem das Kujikiri, eine Art esoterisches System aus Handzeichen, Atemtechniken und Konzentrationsübungen, das geistige Stärke, Ruhe und Wachsamkeit fördern sollte. Auch der Einsatz von Rauch und Feuer, die Herstellung einfacher Spreng- oder Blendmittel, der Bau kleiner Signalgeräte oder das Verstehen von Wetterzeichen gehörten zum Handwerkszeug. Darüber hinaus befasste man sich intensiv mit Heilkräutern und Giften, sowohl um Gegner zu schwächen, als auch um eigene Wunden zu behandeln. Diese immense Bandbreite an Fähigkeiten machte aus den Schülern der Iga- und Koga-Schulen vielseitig einsetzbare Spezialisten. Sie konnten Nachrichten heimlich transportieren, feindliche Lager auskundschaften, Gerüchte streuen oder Sabotageakte vorbereiten, aber auch überleben, wenn sie wochenlang hinter feindlichen Linien operieren mussten. Gerade in Zeiten, in denen Daimyo ihre Macht nur mit großer Mühe behaupten konnten und jederzeit mit Intrigen oder Überfällen rechnen mussten, waren solche Dienste von unschätzbarem Wert. Die hohe Reputation der Shinobi aus Iga und Koga führte dazu, dass ihre Schulen weithin berühmt wurden und Anfragen von Fürsten aus ganz Japan erhielten. Manche Daimyo unterhielten eigene kleine Ninja-Kontingente, die oft von Meistern aus diesen Regionen angeführt oder trainiert wurden. Gleichzeitig wuchs auch der Mythos. Schon zu Lebzeiten eilte den Iga und Koga Shinobi der Ruf voraus, Meister der Unsichtbarkeit und lautlosen Tötung zu sein, obwohl ihr eigentliches Können meist weit unspektakulärer, aber strategisch bedeutender war, nämlich darin, Informationen zu beschaffen, feindliche Pläne zu vereiteln und die eigene Seite so in eine vorteilhafte Position zu bringen, bevor überhaupt ein Schwert gezogen werden musste. So wurden Iga und Koga zum Inbegriff der Ninja-Tradition in Japan. Ihre Schulen legten das Fundament für das, was später in Legenden, Theaterstücken und der Popkultur zum Bild des übermenschlichen Ninja verklärt wurde. Doch hinter diesem Mythos standen reale Gemeinschaften und Familien, die über Jahrhunderte hinweg ein komplexes, auf Tarnung, List und Anpassungsfähigkeit beruhendes Wissenssystem entwickelt und bewahrt hatten. Ein Erbe, das bis heute in Japan als besonderes kulturelles Gut betrachtet wird. Ninja im Dienste von Daimyo. Als sich das feudale Japan im Spätmittelalter zunehmend in ein Flickenteppich rivalisierender Fürstentümer verwandelte, traten die Shinobi, später berühmt als Ninja, verstärkt aus ihren angestammten Regionen heraus und wurden zu gefragten Werkzeugen in den Machtspielen der großen und kleinen Daimyo. Diese mächtigen Kriegsherren, die teils ganze Provinzen beherrschten, teils nur ein Netz von Burgen und Lehnsverpflichtungen, führten ihre Konflikte oft nicht nur auf offenen Schlachtfeldern aus, sondern bedienten sich auch heimlicher Mittel. Genau hier kam die besondere Kunstfertigkeit der Ninja ins Spiel. Die Daimyo jener Zeit standen ständig unter Druck, Macht konnte jederzeit wanken, Allianzen zerbrachen schnell, Intrigen und Attentate gehörten zum politischen Alltag. Informationen über feindliche Truppenstärken, Vorräte, geheime Bündnisse oder Schwachstellen von Festungen waren oft entscheidender als die Zahl der eigenen Samurai. Deshalb beauftragten viele Daimyo-Shinobi, feindliche Lager auszuspionieren, geheime Botschaften zu stehlen oder Nachrichten in die Städte und Burgen der Rivalen zu schmuggeln. Manchmal ging es dabei auch darum, gezielt Gerüchte zu verbreiten, um Misstrauen unter Verbündeten zu sehen. Daneben übernahmen Shinobi regelmäßig Sabotageaktionen. Sie konnten nachts in feindliche Lager eindringen, Vorratsspeicher in Brand setzen, Brücken beschädigen oder Wasserleitungen kappen, um eine Belagerung abzukürzen. Ebenso waren sie berüchtigt für das heimliche Ausschalten einzelner wichtiger Anführer. Ein geschickt durchgeführtes Attentat auf einen Heerführer konnte eine Armee kopflos machen und ganze Schlachten entscheiden, bevor sie begonnen hatten. Oft war ein solcher Schlag gegen den Kopf des Gegners strategisch wertvoller als ein verlustreicher Frontalangriff. Dabei agierten Ninja nicht immer in direkter Konfrontation. Viel häufiger zogen sie ihre Kraft aus psychologischer Wirkung. Gerüchte, nächtliche Schatten, mysteriöse Todesfälle ließen Angst und Paranoia im feindlichen Lager wachsen, was oft zur Demoralisierung oder sogar zur Aufgabe führte. Manche Daimyo setzten Ninja daher nicht nur ein, um militärische Siege zu erringen, sondern auch, um die moralische Stabilität ihrer Rivalen systematisch zu untergraben. Für die Shinobi selbst bedeutete die Arbeit im Dienst eines Daimyo, dass sie oft weit entfernt von ihren Heimatregionen Iga oder Koga operierten. Die Fürsten heuerten ganze Gruppen samt ihren Anführern an, die dann eigene kleine Shinobi-Abteilungen bildeten. Solche Verträge brachten nicht nur Geld und Schutz, sondern erlaubten es den Clans auch, ihre Fähigkeiten zu erweitern, indem sie in verschiedenen Landschaften, Festungsanlagen und politischen Systemen tätig wurden. Gleichzeitig blieben die Shinobi jedoch ihrem Kodex der Verschwiegenheit verpflichtet und hielten ihre speziellen Techniken und Netzwerke eifersüchtig geheim, um ihre Überlegenheit zu sichern. Nicht selten ließen Daimyo verschiedene Ninja-Gruppen sogar gegeneinander antreten, um ihre Loyalität und Leistungsfähigkeit zu testen. In manchen Chroniken wird berichtet, dass rivalisierende Spionageeinheiten sich heimlich in den Straßen von Burgen oder in Wäldern jagten, bis einer der Gruppen das Ausspähen oder die geplante Sabotage gelang. Damit waren Ninja nicht bloß Handlanger, sondern entwickelten sich in dieser Phase zu eigenständigen Akteuren im komplexen politischen Spiel der japanischen Feudalzeit. So wurden die Shinobi zu einem unverzichtbaren Instrument in der Strategie vieler Fürstenhäuser. Sie brachten das, was keine noch so große Armee leisten konnte: absolute Heimlichkeit, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, entscheidende Schwächen im feindlichen Gefüge zu finden und auszunutzen. Damit trugen sie maßgeblich dazu bei, dass viele Konflikte in dieser Ära nicht durch große Schlachten entschieden wurden, sondern durch die unsichtbare Arbeit kleiner, hochspezialisierter Gruppen im Schatten der Burgen und Machtzentren. Dieses Wirken machte die Ninja für die Daimyo so wertvoll und legte den Grundstein für ihren legendären Ruf, der sie bis heute als Meister der lautlosen Kriegsführung erscheinen lässt. Sengoku-Zeit. Die Sengoku-Zeit, die ungefähr vom mittleren 15. bis ins späte 16. Jahrhundert dauerte, gilt als eine der chaotischsten und zugleich faszinierendsten Epochen der japanischen Geschichte. Der Begriff Sengoku bedeutet wörtlich Zeitalter der streitenden Reiche und beschreibt treffend die Realität dieser Zeit. Japan war politisch zersplittert, zentrale Autorität existierte kaum und mächtige Daimyo führten unablässig Kriege gegeneinander, um ihr Territorium zu vergrößern oder sich gegen ehrgeizige Nachbarn zu behaupten. In diesem brodelnden Geflecht aus Intrigen, Bündnissen und Verrat wuchs die Nachfrage nach Diensten, wie sie nur die Shinobi, die Ninja, leisten konnten, enorm. Das Sengoku-Japan war ein Land ohne dauerhafte Sicherheit. Daimyo bauten ihre Burgen auf Hügeln und Bergen, ließen befestigte Städte anlegen und hielten große Heere von Samurai bereit. Doch offene Feldschlachten waren teuer, riskant und oft unvorhersehbar. Deshalb suchten viele Fürsten nach Möglichkeiten, ihre Rivalen auch ohne massive Verluste oder Belagerungen auszuschalten. Hier kamen die Shinobi ins Spiel. Ihre Fähigkeiten boten genau das, was in dieser Zeit gebraucht wurde: heimliche Aufklärung, Sabotage und das gezielte Ausschalten strategisch wichtiger Ziele. So wurden die Ninja während der Sengoku-Ära zu einem der gefragtesten Instrumente der Kriegskunst. Daimyo heuerte ganze Gruppen von Shinobi an, die aus Regionen wie Iga und Koga stammten und dort in Generationen überlieferte Techniken entwickelt hatten. Sie infiltrierten gegnerische Burgen, spähten Truppenbewegungen aus, manipulierten Nachrichten und brachten Verwirrung in feindliche Reihen. Manchmal richteten sie auch gezielt Feuer an wichtigen Stellen, etwa an Vorratslagern oder an Torhäusern, um Panik auszulösen oder eine Belagerung abzukürzen. Berüchtigt waren auch ihre nächtlichen Angriffe. Ein gut organisierter Shinobi-Trupp konnte im Schutz der Dunkelheit in ein Lager eindringen, wichtige Offiziere töten oder deren Moral brechen und dann wieder verschwinden, noch bevor Alarm geschlagen wurde. Solche Aktionen hatten oft psychologische Wirkung. Die Angst, dass überall Ninja sein könnten, wuchs und führte dazu, dass sich manche Garnisonen bei Gerüchten über Shinobi-Aktivitäten fast schon von selbst auflösten. So zeigte sich, dass das Wirken der Ninja nicht nur physisch zerstörerisch war, sondern die Gegner ebenso mental zermürbte. Die Bürgerkriegssituation dieser Zeit machte den Bedarf an solchen unkonventionellen Diensten besonders groß. Daimyo wollten oft nicht ihr gesamtes Heer gefährden, sondern suchten nach Methoden, den Gegner zu destabilisieren, bevor ein offener Konflikt begann. In manchen Chroniken wird berichtet, dass Clans ganze Ninja-Einheiten beschäftigten, die mit eigenen Anführern und einer klaren Befehlskette in ihre Militärorganisation eingegliedert waren. Sie hatten ihre Quartiere in den Städten und Burgen der Daimyo und erhielten regelmäßige Aufträge, ähnlich wie die regulären Samurai-Truppen, nur eben für die dunklen Aufgaben. Das Vertrauen, das manche Fürsten in ihre Shinobi setzten, war dabei bemerkenswert groß, auch wenn es stets ein zwiespältiges Verhältnis blieb. Die Ninja galten als Meister der List und Heimlichkeit, aber eben auch als Grenzgänger außerhalb des üblichen Samurai-Ehrenkodex. Viele Daimyo betrachteten sie mit einer Mischung aus Respekt, Faszination und Misstrauen. Gleichzeitig wussten sie genau, dass ihre Dienste in dieser brutalen Zeit oft den Ausschlag gaben, wenn es darum ging, Allianzen zu destabilisieren, Aufstände im Keim zu ersticken oder feindliche Pläne vorzeitig zu durchkreuzen. So erreichten die Ninja während der Sengoku-Zeit eine Hochphase ihres praktischen Einflusses. Ihre Kunst wurde nicht mehr nur als Spezialwissen kleiner Clans betrachtet, sondern war zu einem entscheidenden Faktor in den Machtspielen des gesamten Landes geworden. Mit der politischen Einigung Japans am Ende des 16. Jahrhunderts sollte diese Hochkonjunktur bald wieder abflauen. Doch in der Sengoku-Zeit hatten die Shinobi eindrücklich bewiesen, dass Kriege nicht immer von den größten Heeren gewonnen werden, sondern manchmal von den stillen Schatten, die unbemerkt zwischen den Mauern und Wäldern agierten und den Ausgang der Schlachten lenkten, lange bevor die Schwerter gezogen wurden. Berühmte Aufträge. In den unruhigen Jahrhunderten des feudalen Japan, insbesondere während der blutigen Konflikte der Sengoku-Zeit, ranken sich zahlreiche Geschichten und Überlieferungen um spektakuläre Einsätze der Ninja. Auch wenn viele dieser Berichte später ausgeschmückt oder in Legenden eingewoben wurden, zeigen sie doch, welche zentrale Rolle Ninja in geheimen Missionen spielten. Ihre Aufgaben reichten von klassischer Spionage über Sabotage bis hin zu politischen Attentaten, stets getragen von dem Ziel, Machtverhältnisse zugunsten ihrer Auftraggeber zu verschieben, bevor es überhaupt zu einer offenen Schlacht kam. Eine der gefürchtetsten Techniken, die den Ninja zugeschrieben wurde, war der nächtliche Brandanschlag. In einer Zeit, in der Städte und Burgen aus Holz gebaut waren und offenes Feuer zum Alltag gehörte, konnte eine gezielte Brandlegung verheerende Folgen haben. Ninja sollen bei solchen Einsätzen laut Überlieferung nicht einfach Fackeln geworfen haben, sondern sorgfältig Brennmaterial an entscheidenden Stellen platziert und die Feuer so entfacht haben, dass sie sich unbemerkt ausbreiten konnten. Dadurch konnte eine Festung gezwungen werden, sich auf das Löschen zu konzentrieren, während Angreifer an anderer Stelle ungehindert einrücken konnten. Solche Taktiken verbanden psychologische Kriegsführung mit handfester Zerstörung und ließen Verteidiger oft in Panik verfallen. Noch berüchtigter waren die politischen Morde, die Ninja im Auftrag von Daimyo ausgeführt haben sollen. In den überlieferten Geschichten werden sie zu lautlosen Attentätern stilisiert, die sich nachts in die Privatgemächer hoher Offiziere schlichen, deren Leibwachen überlisteten und sie mit kleinen, unauffälligen Waffen oder sogar mit Gift töteten. Zwar muss man bei solchen Berichten vorsichtig sein, vieles wurde später überhöht, um den Mythos vom allgegenwärtigen, beinahe übernatürlich begabten Ninja zu nähren. Doch dass politische Gegner gezielt ausgeschaltet wurden und dass dies oftmals auf heimliche Weise geschah, ist aus den Chroniken gut belegt. Der Einsatz von Ninja bot hier einen unschätzbaren Vorteil. Der Tod eines wichtigen Heerführers ließ sich häufig als Unfall oder Räuberüberfall tarnen, wodurch der Auftraggeber ungeschoren blieb und keine offene Fehde riskierte. Neben solchen dramatischen Aktionen war aber gerade die weniger spektakuläre, dafür strategisch enorm bedeutsame Aufklärung ein Kerngebiet der Ninja-Tätigkeit. Sie sammelten Informationen über Truppenbewegungen, überprüften die Stärke feindlicher Befestigungen und späten Versorgungslinien aus. Häufig mussten sie dafür tagelang hinter feindlichen Linien leben, sich als wandernde Mönche, Händler oder Bauern ausgeben und die sozialen Codes der Region perfekt beherrschen, um keinen Verdacht zu erregen. Viele dieser Missionen bestanden nicht darin, ein Schwert zu ziehen, sondern darin, aufmerksam zu beobachten und entscheidende Details herauszufinden, die dann an den Daimyo übermittelt wurden. Einige alte Berichte und Familienchroniken aus Iga und Koga listen solche Einsätze stolz auf. Dort wird erzählt, wie Shinobi Botschaften aus belagerten Burgen heraus- oder hineinschmuggelten, wie sie heimlich Geheimgänge anlegten oder wie sie falsche Informationen streuten, die ganze Heere in die Irre führten. In manchen Fällen wurden Ninja sogar eingesetzt, um in der Maske von Überläufern gezielt Misstrauen in feindliche Allianzen zu säen. Diese berühmten Aufträge, ob tatsächlich genau so geschehen oder in der Erinnerung ausgeschmückt, prägten das Bild des Ninja nachhaltig. Sie zeigen, dass ihr Wert nicht primär in wilden Schwertkämpfen lag, sondern darin, die feine Kunst der Manipulation, des lautlosen Eindringens und der gezielten Destabilisierung zu meistern. Genau darin liegt auch heute noch die Faszination, die von den Erzählungen über Ninja ausgeht. Es war ihre Fähigkeit, im Verborgenen die Geschicke ganzer Kriege zu beeinflussen, die sie so einzigartig und legendär machte. Oda Nobunaga versus Iga. Das Aufeinandertreffen von Oda Nobunaga und der Region Iga in den Jahren 1579 und 1581 gehört zu den dramatischsten und zugleich tragischsten Kapiteln in der Geschichte der Ninja. Es markiert den Moment, an dem die legendäre Autonomie Igas, das über Jahrhunderte hinweg ein Zentrum des Ninjutsu und eine Bastion unabhängiger Shinobi-Clans gewesen war, in einem gewaltsamen Schlag beendet wurde. Gleichzeitig zeigt dieser Konflikt eindrucksvoll, wie sehr die Existenz solcher spezialisierten Gemeinschaften im Widerspruch stand zu den zentralisierenden Ambitionen eines der mächtigsten Feldherren des japanischen Spätmittelalters. Oda Nobunaga war ein Daimyo von außergewöhnlicher Energie und Zielstrebigkeit. Er setzte alles daran, das zersplitterte Japan zu einen und die Macht der zahlreichen kleinen Fürsten und lokalen Republiken zu brechen. Dabei scheute er auch nicht vor brutalen Mitteln zurück. Für Nobunaga waren Gebiete wie Iga mit ihren selbstverwalteten Genossenschaften und den stolz unabhängigen Shinobi-Clans ein Ärgernis, das er nicht dulden wollte. Zugleich bot sich Iga als Operationsbasis für rivalisierende Daimyo geradezu an. Und in der Tat sollen Ninja aus Iga in dieser Zeit mehrfach Angriffe oder Sabotageakte gegen Nobunagas Truppen unterstützt haben. Der erste ernsthafte Konflikt begann 1579. Damals führte Nobunagas Sohn Oda Nobukatsu einen Feldzug gegen Iga, scheiterte aber kläglich. Die Bewohner von Iga, hervorragend vertraut mit ihrem schwierigen Terrain und bestens organisiert in ihren Clan-Strukturen, wehrten die Invasoren mit einer Kombination aus Guerillakriegsführung, Hinterhalten und gezielten Schlägen gegen die Nachschubwege ab. Diese Niederlage war für den Oda-Clan ein Gesichtsverlust und zugleich eine Warnung, dass Iga nicht so leicht zu unterwerfen war. Zwei Jahre später, 1581, kehrte Nobunaga mit einer gewaltigen Streitmacht zurück, um die Lektion von 1579 ein für allemal zu revidieren. Diesmal mobilisierte er nach Schätzungen bis zu 40.000 Soldaten, darunter erfahrene Samurai, Schützen mit Arkebusen und schwere Belagerungsgeräte. Gegen diese Übermacht hatten die Clans von Iga keine Chance. Zwar versuchten sie erneut, durch heimtückische Angriffe, Brandanschläge und nächtliche Überfälle den Vormarsch zu bremsen. Doch Nobunagas Heer rückte systematisch vor, zerstörte Dörfer und schaltete eine befestigte Stellung nach der anderen aus. Zahlreiche Shinobi fielen in diesem Feldzug. Ganze Familien wurden ausgelöscht. Und viele der überlieferten Kenntnisse gingen in diesem Blutbad verloren. Am Ende des Jahres 1581 war Iga gebrochen. Die autonome Selbstverwaltung, die über Generationen hinweg ein sicherer Rückzugsort für Shinobi gewesen war, war zerschlagen. Viele Überlebende flohen in andere Provinzen, suchten Dienst bei Daimyo, die ihre Fähigkeiten noch benötigten, oder lebten fortan verdeckt unter einfachen Bauern, um nicht verfolgt zu werden. Damit endete die politische Eigenständigkeit Igas endgültig. Für Nobunaga war dies ein strategischer Triumph und zugleich ein Signal an andere lokale Machthaber, dass Autonomiebestrebungen in seinem Reich keinen Platz hatten. Für die Geschichte der Ninja bedeutete es jedoch einen tiefen Einschnitt. Von nun an existierten sie nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form als fast republikanisch organisiertes Gemeinwesen, sondern nur noch verstreut, als Söldner, Leibwächter, Spione oder Lehrer von Daimyo-Höfen. Gleichzeitig legte die grausame Eroberung Igas den Grundstein für viele spätere Legenden. Die Geschichten von tapferen Shinobi, die sich verzweifelt gegen Nobunagas Armeen wehrten, von listigen Nachtangriffen und spektakulären Fluchten aus brennenden Dörfern wurden über Generationen hinweg weitererzählt und romantisiert. Sie prägten das Bild vom unbeugsamen Ninja, der selbst einer übermächtigen Feudalmaschine noch Angst einflößen konnte, auch wenn die historische Realität brutaler war und letztlich in der Zerschlagung der alten Ninja-Hochburgen gipfelte. So steht der Konflikt zwischen Oda Nobunaga und Iga exemplarisch für das Ende einer Ära. Eine Zeit, in der unabhängige Shinobi-Gesellschaften das politische Spiel Japans aus dem Schatten heraus mitbestimmt hatten, bevor sie von den neuen Zentralmächten niedergerungen und in die Dienstbarkeit großer Fürsten gezwungen wurden. Tokugawa-Zeit. Mit dem Beginn der Tokugawa-Ära im Jahr 1603 trat Japan in eine neue historische Phase ein, die das Land grundlegend verwandelte. Nach Jahrhunderten beinahe ununterbrochener Bürgerkriege und regionaler Machtkämpfe gelang es Tokugawa Ieyasu, Japan unter seiner Herrschaft zu einen. Er errichtete ein Shogunat, das von seiner neuen Hauptstadt Edo, dem heutigen Tokio, aus das Land mit strenger Hand regierte und mehr als 250 Jahre lang weitgehenden Frieden und politische Stabilität sicherstellte. Für die Samurai bedeutete diese Ära ein Leben ohne ständige Feldzüge, dafür mit klar geregelten Ämtern und höfischen Verpflichtungen. Und für die Ninja, auch sie passten sich den neuen Umständen an, fanden aber neue Aufgaben, die ihrem besonderen Können entsprachen. Denn obwohl offene Schlachten nun selten wurden und die Macht der Daimyo streng überwacht war, blieb das Bedürfnis nach Information und diskreter Kontrolle groß. Das Tokugawa-Shogunat war stets darauf bedacht, potenzielle Unruhen im Keim zu ersticken. Es installierte daher ein weit verzweigtes Netz von Informanten, Spionen und Kontrolleuren, das ähnlich funktionierte wie ein modernes Überwachungsapparat. In diesem System fanden viele der früher in Iga und Koga beheimateten Shinobi eine neue Rolle. Sie dienten dem Shogunat und bestimmten Fürstenhäusern als Späher, Ermittler und Leibwächter. Einige der bekanntesten Ninja-Familien, darunter berühmte Linien aus Iga und Koga, standen nun offiziell in Diensten des Tokugawa-Hauses. Sie übernahmen Aufgaben, die sich von reiner Spionage bis hin zu diplomatisch heiklen Missionen erstreckten. Ihre Arbeit bestand weniger darin, feindliche Burgen bei Nacht anzuzünden, wie es in der Sengoku-Zeit oft geschah, sondern vielmehr darin, Gerüchte über aufrührerische Samurai zu prüfen, geheime Botschaften zwischen fernen Provinzen zu übermitteln oder mögliche Verschwörungen aufzudecken, bevor sie gefährlich werden konnten. Manchmal waren es auch verdeckte Einsätze gegen Banditenbanden oder aufrührerische Ronin, herrenlose Samurai, die das Land nach wie vor unsicher machten. Parallel dazu waren Ninja im Tokugawa-System häufig als Leibwächter tätig. Anders als die prunkvoll auftretenden Samurai-Wachen sollten sie möglichst unauffällig bleiben und dadurch einen diskreten Schutz garantieren, der potenziellen Attentätern gar nicht erst die Gelegenheit bot, Schwächen auszumachen. Ihre Fähigkeit, sich in der Umgebung zu verbergen und Angriffe blitzschnell abzuwehren, machte sie in dieser Funktion besonders wertvoll. Mit der langen Friedenszeit veränderte sich auch das Bild der Ninja. Da sie kaum mehr spektakuläre Kampfhandlungen ausführten, verloren sie nach und nach den Nimbus des unheimlichen Saboteurs. Dafür wuchs ihr Ruf als stille, allgegenwärtige Wächter im Dienste der Ordnung. Gleichzeitig begannen sich die alten Techniken zu ritualisieren und wurden in vielen Clans mehr als Familientradition weitergegeben, denn als tatsächlich praktizierte Kriegskunst. Interessanterweise trug das Tokugawa-Shogunat selbst zur Legendenbildung bei, indem es betonte, welch raffiniertes Netz von Informanten es unterhielt, einschließlich ehemaliger Shinobi, schuf es auch ein Klima latenter Furcht. So sollten mögliche Aufrührer davon abgehalten werden, gegen die strenge Tokugawa-Ordnung zu opponieren. Manche Berichte aus der Zeit sprechen davon, dass allein das Gerücht, ein Shogun könne überall heimliche Ninja-Agenten einsetzen, schon ausreichte, um potenzielle Verschwörer einzuschüchtern. Damit erhielten die Ninja in der Tokugawa-Zeit eine neue, weniger sichtbare, aber nicht minder bedeutsame Funktion. Sie wurden Teil eines politischen Sicherheitsapparats, der den jahrhundertelangen Frieden Japans absicherte. Ihre Kunst lebte in den stillen Gängen der Burgen, in geheimen Berichten und in der unterschwelligen Angst weiter, dass jederzeit jemand zuhören oder beobachten könnte. So wurde die Tokugawa-Ära für die Ninja, trotz des Verlusts ihrer alten Rolle als freie Krieger, zu einer Zeit, in der ihre Fähigkeiten in eine subtile, machtpolitische Strategie eingebettet wurden, die das Shogunat über Jahrhunderte stabil hielt. abnehmende Bedeutung. Mit der Festigung des Tokugawa-Shogunats und dem Beginn einer mehr als 2,5 Jahrhunderte währenden Periode relativer innerer Stabilität wandelte sich das politische und gesellschaftliche Klima Japans grundlegend. Die lange Friedenszeit der Edo-Periode bis 1868 brachte nicht nur eine stärkere Zentralisierung und ein starres Klassensystem hervor, sondern machte auch viele jener Funktionen überflüssig, die Ninja über Jahrhunderte zu unentbehrlichen Akteuren gemacht hatten. In einem Japan ohne ständige Feldzüge, Grenzkonflikte und Rebellionen gab es schlicht keinen vergleichbaren Bedarf mehr an heimlichen Überfällen, Spionageoperationen im großen Stil oder Sabotageakten. Das Tokugawa-Shogunat hatte von Anfang an großes Interesse daran, Aufstände oder übermäßige militärische Ambitionen lokaler Fürsten zu unterbinden. Es implementierte strenge Gesetze, Daimyo durften nur ein genau festgelegtes Kontingent an Samurai unterhalten, mussten aufwendige Residenzpflichten in Edo, Sankin-Kotai, erfüllen und waren verpflichtet, ihre Familien dort als eine Art Geisel zu belassen. Solche Mechanismen minimierten die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Fürsten noch heimlich Armeen aufstellten oder heimtückische Ninja-Missionen in großem Maßstab benötigten. Gleichzeitig wachte das Shogunat selbst mit einem eigenen Netz aus Informanten und Kontrolldiensten über mögliche Verschwörungen. Für die Ninja bedeutete diese Entwicklung einen schleichenden Bedeutungsverlust. Zwar blieben sie in einigen Regionen als Leibwächter, diskrete Ermittler oder als Spezialisten für die Übermittlung sensibler Botschaften gefragt, doch ihre klassische Rolle als kriegsentscheidende Schattenkämpfer und Brandstifter verlor an Relevanz. Viele der einst berühmten Ninja-Clans, deren Wissen und Fertigkeiten über Generationen mündlich überliefert worden waren, mussten sich anpassen, neue Betätigungsfelder suchen oder ihr Wissen in harmlosere Bahnen lenken. Manche Familien machten ihre besonderen Fähigkeiten zu einem Teil ihrer Legende und betrieben sie als eine Art geheime Familientradition weiter, ohne sie noch in echten Kampfeinsätzen zu benötigen. Andere begannen, ihre Techniken systematisch aufzuschreiben, weil sie ahnten, dass sie in einer friedlichen Welt kaum noch praktische Anwendung finden würden und damit verloren zu gehen drohten. So entstanden viele der Handbücher und Schriftrollen, die heute als wertvolle Quellen über die tatsächlichen Fertigkeiten der Ninja gelten. Darüber hinaus veränderte sich das gesellschaftliche Bild der Ninja. Aus den gefürchteten und respektierten Schattenkriegern, die in Zeiten der Sengoku-Anarchie noch ganze Kriegszüge entscheiden konnten, wurden in der Edo-Zeit eher mystische Figuren, umwoben von Gerüchten und Anekdoten. Theaterstücke und mündliche Überlieferungen stellten sie oft als trickreiche, beinahe magische Wesen dar, die übermenschliche Fähigkeiten besaßen. Das reale, pragmatische Handwerk von Spionage, Tarnung und Überlebenstechniken verblasste hinter diesem folkloristischen Schleier. So war die lange Friedenszeit einerseits der endgültige Beweis für die Wirksamkeit des Tokugawa-Systems, das durch strikte Ordnung und Abschottung nach außen Konflikte vermied. Andererseits bedeutete sie für die Ninja das langsame Verschwinden aus ihrer ursprünglichen Existenz als unverzichtbare Akteure der Kriegsführung und Machtpolitik. Was blieb, waren Familien, die ihre alten Techniken nur noch um der Tradition willen pflegten, Geschichten, die in den Köpfen weiterlebten, und ein wachsender Mythos, der die Ninja immer mehr von historischen Agenten zu fast schon magischen Gestalten machte. Damit verlagerten sich Bedeutung und Wirkung der Ninja von der realpolitischen Bühne immer stärker in die Welt der Legenden und Volksfantasie. Legendenbildung. Während die tatsächliche Bedeutung der Ninja im Laufe der Edo-Zeit immer mehr abnahm, begann parallel dazu eine faszinierende kulturelle Umdeutung, die den Ninja von einem praktischen Werkzeug der Machtpolitik zu einer überhöhten Figur der Legenden, Geschichten und Bühnenkunst machte. Besonders zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert entwickelte sich ein reiches literarisches und theatralisches Bild, das die Shinobi zu übermenschlichen Schattenkriegern stilisierte. Eine Entwicklung, die nachhaltig prägte, wie wir sie bis heute in Büchern, Filmen und Comics wahrnehmen. Ein wesentlicher Grund dafür lag im Bedürfnis der Edo-Gesellschaft nach Unterhaltung und nach einer Aufarbeitung der bewegten Vergangenheit. Die friedliche und streng reglementierte Gesellschaft des Tokugawa-Shogunats lebte ohne die großen Kriege und Dramen früherer Jahrhunderte. So wuchs das Interesse an Geschichten, die vom Mut, von Intrigen und von den geheimnisvollen Künsten jener früheren Zeit erzählten. Die Ninja boten dafür die perfekte Projektionsfläche. Sie standen für Heimlichkeit, überraschende Wendungen und das Überlisten mächtiger Feinde. Themen, die sich hervorragend für spannungsgeladene Dramen eigneten. Schon in den populären Erzählungen des frühen Edo-Zeitalters finden sich Ninja als Gestalten, die nicht mehr nur listige Spione sind, sondern beinahe übernatürliche Fähigkeiten besitzen. Sie konnten angeblich über Dächer fliegen, sich unsichtbar machen oder durch verschlossene Tore gleiten. Solche Übertreibungen fanden ihren Weg in die Holzschnittromane Kusatsoshi, die unter der Stadtbevölkerung weit verbreitet waren. Die Geschichten handelten oft von loyalen Kriegern, finsteren Intrigen und heldenhaften Einzelkämpfern, die im entscheidenden Moment den Lauf der Geschichte wendeten, meist durch unglaubliche Kunststücke der Tarnung und des lautlosen Tötens. Besonders mächtig wirkte die Legendenbildung jedoch durch das Kabuki- und das Bunraku-Theater. Auf den Bühnen wurden Ninja zu Figuren, die in schwarzen Gewändern aus den Schatten sprangen, plötzlich verschwanden oder mit magischen Techniken ihre Feinde lähmten. Das Publikum liebte diese Spektakel, die geschickt mit Licht, Vorhängen und Seiltechniken Illusionen schufen. Dabei verschmolzen reale Ninjutsu-Techniken wie Verkleidung und psychologische Täuschung mit Elementen des Mystischen, etwa dem Kujikiri, geheimnisvolle Handzeichen, die angeblich übernatürliche Kräfte freisetzten. Auch historische Ereignisse wurden oft so umgedeutet, dass Ninja eine zentrale Rolle spielten. Attentate, die in Wahrheit politische Komplotte mit vielen Beteiligten waren, wurden in den Erzählungen einem einzigen, genialen Ninja zugeschrieben. Gleichzeitig existierten Familiensagen in den alten Shinobi-Clans, die ihre eigenen Ahnen heroisierten und auf diese Weise zur Legendenbildung beitrugen. So wuchs über Generationen hinweg ein fast märchenhaftes Bild heran. In einer Gesellschaft, die den Samurai-Kodex hochhielt und gleichzeitig von strenger sozialer Disziplin geprägt war, bot der Ninja eine reizvolle Gegenfigur, ein Meister des Unkonventionellen, der sich nicht an Regeln band, sondern mit List, Flexibilität und geheimem Wissen übermächtigen Feinden entkam. Er verkörperte damit sowohl eine gewisse Angst vor dem Unberechenbaren als auch eine stille Bewunderung für jene, die aus den strikten Bahnen ausbrechen konnten. Bis ins 19. Jahrhundert war der Prozess dieser Legendenbildung so weit fortgeschritten, dass das Bild des Ninja in der Bevölkerung kaum noch etwas mit der tatsächlichen Arbeit seiner historischen Vorläufer zu tun hatte. Stattdessen standen Ninja sinnbildlich für Schatten, Täuschung und magische Macht. Und sie boten Stoff für unzählige Erzählungen, in denen sie die Grenzen zwischen dem Menschlichen und dem Übernatürlichen aufzulösen schienen. Damit war der Grundstein gelegt für jene mythische Figur, die später auch außerhalb Japans in Comics, Filmen und Spielen Faszination auslösen sollte. Die Legenden der Edo-Zeit verwandelten die einstigen Spione und Guerillakämpfer in überlebensgroße Helden und Antihelden, die bis heute unser Bild des Ninja dominieren. Viel mehr als die leisen, geduldigen und strategischen Realitäten ihrer historischen Arbeit je vermochten. Geheime Handbücher. Inmitten dieser allmählichen Verklärung der Ninja im Japan der Edo-Zeit entstand parallel eine andere, stille Tradition, die der Nachwelt einen unschätzbaren Einblick in das tatsächliche Wissen und Können dieser Schattenkrieger bietet: die geheimen Handbücher des Ninjutsu. Diese Manuskripte, von denen das bekannteste das Bansen Shukai aus dem Jahr 1676 ist, sammelten systematisch die überlieferten Taktiken, Strategien und praktischen Kniffe der Shinobi-Familien und bewahren damit bis heute das reale Vermächtnis der Ninja, das jenseits von Legenden und Theaterfiguren lag. Das Bansen Shukai wurde von Fujibayashi Yasutake, einem Ninja aus der berühmten Iga-Region, zusammengestellt und gilt als die umfangreichste und detaillierteste bekannte Sammlung des Ninjutsu. Es umfasst insgesamt 22 Bände und deckt ein breites Spektrum ab. Von Anleitungen zum lautlosen Fortbewegen in unterschiedlichen Geländetypen, über den Bau und die Nutzung kleiner Hilfsmittel und Sprengladungen, bis hin zu detaillierten Listen von Heil- und Giftpflanzen. Dabei behandelt das Werk nicht nur körperliche Techniken, sondern auch geistige und psychologische Strategien. Es legt großen Wert auf das richtige Einschätzen des Gegners, das gezielte Streuen von Gerüchten, das Schaffen von Illusionen und das Ausnutzen von Angst und Aberglauben. Alles Aspekte, die weit über reine Kampfkunst hinausgehen. Ein eigener Teil des Bansen Shukai widmet sich etwa der Kunst der Verkleidung. Dort wird akribisch beschrieben, wie sich Shinobi als wandernde Priester, Händler oder Bettler tarnen konnten, welche Kleidung, Sprache und Gesten sie dabei übernehmen mussten und wie man in Dörfern unauffällig Informationen sammelte, ohne Verdacht zu erregen. Ebenso gibt es Passagen, die erklären, wie man durch kleine, psychologische Tricks Wachen verwirren oder Dorfbewohner in eine falsche Richtung lenken konnte, falls man verfolgt wurde. Ein weiterer wichtiger Bestandteil sind Anleitungen zur Verwendung von Giften, sowohl für direkte Attentate als auch für subtilere Einsätze, zum Beispiel um Wachhunde lahmzulegen oder Gegner über Tage hinweg zu schwächen. Die Texte enthalten genaue Hinweise auf Dosierungen und Gegenmittel, was zeigt, dass diese Techniken mit hoher Verantwortung und Präzision eingesetzt werden mussten. Darüber hinaus spiegelt das Bansen Shukai eine bemerkenswerte philosophische Dimension wider. Es betont immer wieder, dass der wahre Shinobi nicht nur ein Techniker des Tötens sei, sondern ein kluger Taktiker, der stets den Weg des geringsten Widerstands suche, Gewalt vermeide, wo es gehe, und seine Erfolge oft gerade dadurch erringe, dass er Kämpfe gar nicht erst nötig machte. Dieses Ideal steht im deutlichen Kontrast zu dem martialischen Bild, das später in Theaterstücken und Filmen verbreitet wurde. Neben dem Bansen Shukai existierten auch andere, kleinere Handbücher, etwa das Shoninki aus der Koga-Region oder das Ninpiden aus den Kreisen um Hattori Hanzo. Jedes dieser Werke bot eigene Schwerpunkte und Geheimnisse, oft angepasst an die spezifischen regionalen Erfahrungen und Überlieferungen. Sie alle wurden jedoch streng gehütet und meist nur innerhalb der Familien oder an wenige auserwählte Schüler weitergegeben. Die Entstehung dieser Handbücher im 17. Jahrhundert zeigt, dass die Ninja, obwohl sie durch die Friedenszeit weniger praktisch gebraucht wurden, ihr Wissen dennoch konservieren und systematisieren wollten. In einer Epoche, die das Ende ihrer aktiven Hochphase bedeutete, entstand so ein schriftliches Gedächtnis, das ihre einzigartigen Kenntnisse dauerhaft bewahrte. Diese Texte sind damit nicht nur Quellen über Waffen, Tarnmethoden und Spionagetechniken, sondern auch ein faszinierendes Dokument japanischer Kulturgeschichte. Sie belegen, dass die Kunst der Ninja weit mehr war als Mythos und Aberglaube. Ein hochentwickeltes System von Überleben, Täuschung und psychologischer Klugheit, das in diesen geheimen Büchern seinen wohl authentischsten Ausdruck fand. Ende des Feudalsystems. Das Jahr 1868 markierte einen radikalen Einschnitt in der Geschichte Japans. Mit der Meiji-Restauration wurde das Shogunat abgeschafft und der Kaiser formal wieder als zentrales Staatsoberhaupt eingesetzt. Doch hinter dieser Rückkehr zur kaiserlichen Macht stand ein viel tiefgreifenderer Umbruch. Japan begann, sich in atemberaubendem Tempo zu modernisieren, westliche Institutionen, Technologien und Militärsysteme zu übernehmen und seine jahrhundertealten feudalen Strukturen zu zerschlagen. Für die Samurai bedeutete das einen Verlust ihrer privilegierten Stellung und damit auch für die letzten Ninja, die in dieser feudalen Welt ihre Existenzberechtigung gefunden hatten. Das Tokugawa-Shogunat hatte über 250 Jahre lang ein starres Klassensystem aufrechterhalten, in dem die Samurai als Kriegerelite an oberster Stelle standen. Auch wenn viele Samurai in Friedenszeiten nur noch Verwaltungsaufgaben nachgingen, war ihre gesellschaftliche Rolle als Träger von Ehre und bewaffneter Macht unangefochten. Die Ninja wiederum hatten ihre Tätigkeit meist eng an die Strukturen der Samurai und Daimyo gebunden, als Spione, Aufklärer, Leibwächter oder verdeckte Agenten in den Diensten feudaler Herren. Mit dem Ende des Shogunats und der Abschaffung des Lehnswesens verschwand auch diese Grundlage. Die Meiji-Führer setzten alles daran, Japan in eine moderne Nationalmacht zu verwandeln, die mit den westlichen Kolonialmächten konkurrieren konnte. Dazu gehörte der Aufbau einer modernen, nach preußischem Vorbild organisierten Armee, die auf Wehrpflicht beruhte, nicht mehr auf einem erblichen Kriegerstand. Samurai verloren ihr exklusives Recht, Waffen zu tragen. Viele von ihnen wurden arbeitslos, andere suchten neue Betätigungsfelder in Verwaltung, Polizei oder Industrie. Die wenigen noch aktiven Ninja-Familien teilten dieses Schicksal. Ihre Dienste als heimliche Kundschafter oder Saboteure, die in einem Netz aus Lehen, Loyalitäten und Fehden floriert hatten, waren in einem zentralisierten, industrialisierten Staat nicht mehr gefragt. Zudem passte das Bild des Ninja nicht mehr in die moderne Ideologie des neuen Japan, das sich mit nationalem Stolz auf westliche Technologie, starke Institutionen und eine einheitliche Armee stützte. Heimliche Kriegsführung, Tarnung und Täuschung galten eher als Relikte einer rückständigen Zeit, die Japan hinter sich lassen wollte. Viele Ninja-Familien verbargen daher ihre Traditionen oder reduzierten sie auf private Geschichten und geheime Clan-Überlieferungen, ohne noch tatsächliche politische oder militärische Aufträge auszuführen. Gleichzeitig begannen einige dieser Familien, ihre Kenntnisse in Selbstverteidigung und waffenloser Kampfkunst zu kommerzialisieren. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und besonders im frühen 20. Jahrhundert entstanden daraus Schulen, die Elemente des Ninjutsu, etwa das lautlose Bewegen oder spezielle Atemtechniken, in ihr Trainingssystem integrierten. Doch diese Kurse waren meist eher Ausdruck eines nostalgischen Rückblicks auf Japans kriegerische Vergangenheit als eine Fortführung echter Ninja-Aufgaben. So bedeutete das Ende des Feudalsystems und der Aufstieg des modernen Nationalstaats faktisch auch das Ende des Ninja in ihrer ursprünglichen Rolle. Sie verloren die politische Bühne, auf der sie jahrhundertelang als Schattenakteure agiert hatten. Was blieb, waren verstreute Familiengeschichten, geheime Schriften und eine wachsende romantische Vorstellung vom Ninja als Symbol einer vergangenen Epoche. Dieses Bild sollte dann bald, durch Literatur und schließlich durch internationale Popkultur, stärker leuchten als je zuvor, allerdings losgelöst von der harten Realität, in der Ninja einst als höchst praktische Werkzeuge der Macht agiert hatten. Mythische Überhöhung im 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert erlebte die Gestalt des Ninja eine bemerkenswerte Renaissance. jedoch nicht als tatsächlicher Akteur auf dem politischen oder militärischen Parkett, sondern als mythische Figur in Literatur, Film, Comics und später auch Videospielen. Während die historischen Ninja längst verschwunden waren, lebten sie in der Fantasie der Menschen weiter, stärker und farbenprächtiger denn je. Aus den lautlosen, listenreichen Agenten der japanischen Feudalzeit wurden nahezu übernatürliche Wesen, die mit magischen Kräften, unfehlbarer Geschicklichkeit und einer Aura des Unbesiegbaren ausgestattet waren. Der Anfang dieser mythischen Überhöhung lag bereits im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Japanische Schriftsteller, Theaterautoren und später Filmregisseure griffen gern auf Stoffe aus der Sengoku-Zeit oder auf überlieferte Ninja-Anekdoten zurück, um spannende Erzählungen über Verrat, Rache und geheimnisvolle Helden zu inszenieren. Besonders das Genre des Jidaigeki, historische Dramen im Theater und Film, nutzte den Ninja als dramatisches Stilmittel. Dort erschienen sie oft als mysteriöse Gestalten in schwarzen Gewändern, die lautlos Mauern erklimmen oder aus Wolken verschwinden konnten. In vielen dieser Werke verbanden sich historische Bezüge mit Volkssagen und einer Portion Magie, was den Ninja endgültig in den Bereich des Fantastischen hob. Mit dem Aufkommen der Massenmedien nahm diese Entwicklung rasant an Fahrt auf. Ab den 1950er Jahren drehte Japan hunderte von Ninja-Filmen. Diese Streifen kombinierten die Ästhetik des Samurai-Films mit einem zusätzlichen Element des Geheimnisvollen und boten spektakuläre Schwertkämpfe, Rauchbomben und vermeintliche Zaubertechniken. Westliche Produktionen entdeckten die Ninja dann in den 1970er und 1980er Jahren, oft mit noch stärkeren Übertreibungen. Ninja erschienen hier als fast unverwundbare Schattenwesen, die in schwarzer Montur ganze Gegnerhorden niedermachten, Wände hochliefen und mit Wurfsternen punktgenau töteten. Parallel dazu eroberte die Figur des Ninja die Welt der Comics und Cartoons. Serien wie Teenage Mutant Ninja Turtles nahmen das Bild des Ninja und vermischten es spielerisch mit Humor und Science Fiction. Noch fantastischer wurde das Bild im Manga- und Anime-Bereich. Werke wie Naruto verwandelten die Ninja in Figuren mit fast grenzenlosen Kräften, die über Chakra-Techniken, magische Augenkünste und gigantische Kampfattacken verfügten. Damit wurde der Ninja endgültig zu einem Symbol für das Außergewöhnliche und Übernatürliche, weit entfernt von seinen eigentlichen Ursprüngen. Diese mythische Überhöhung hatte jedoch nicht nur mit Unterhaltung zu tun. Sie spiegelte auch ein tiefes kulturelles Bedürfnis wider, die Vergangenheit Japans auf eine Weise zu verarbeiten, die sowohl Stolz als auch Faszination ermöglichte. In einer modernen, technisierten Gesellschaft wurde der Ninja zu einem romantischen Gegenbild, ein Sinnbild für Intuition, Naturverbundenheit, Täuschungskunst und das Spiel mit verborgenen Kräften. Gleichzeitig eignete er sich hervorragend als Projektionsfläche für globale Fantasien über das exotische Japan. So kam es, dass der Ninja im 20. Jahrhundert in einer Weise global berühmt wurde, die seine tatsächliche historische Bedeutung bei weitem überstieg. Vom alten Spion und Saboteur war wenig geblieben. Dafür war ein popkulturelles Phänomen entstanden, das in Comics, Hollywood-Filmen und Videospielen immer neue Formen annahm. Diese mythische Figur faszinierte Millionen Menschen auf der ganzen Welt und machte den Ninja zu einer der langlebigsten Ikonen, die Japan je hervorgebracht hat, wenn auch in einer stark stilisierten und oft märchenhaft verzerrten Gestalt. Hollywood und Manga. Ab den 1970er Jahren wurde der Ninja endgültig zu einer globalen Popkultur-Ikone, angetrieben sowohl durch westliche Filmproduktionen als auch durch die gewaltige Welle japanischer Manga und Anime, die in dieser Zeit immer internationaler Verbreitung fanden. Hollywood und die japanische Unterhaltungsindustrie befeuerten gemeinsam ein Bild des Ninja, das mit den historischen Spionen, Guerillakämpfern und Überlebenskünstlern nur noch wenig zu tun hatte. Stattdessen entstand ein Mythos von übermenschlichen Schattenkriegern, die mit atemberaubenden Fähigkeiten und einer fast magischen Aura ausgestattet waren. In den USA begann der Ninja-Boom spätestens in den 1980er Jahren. Martial-Arts-Filme, die zunächst von chinesischen Kung-Fu-Streifen inspiriert waren, entdeckten bald den Ninja als noch geheimnisvolleren Gegenspieler oder Helden. Filme wie Enter the Ninja oder American Ninja zeichneten das Bild von maskierten Kämpfern in schwarzen Anzügen, die lautlos töteten, über Dächer sprangen und ganze Armeen ausschalten konnten. Diese Darstellungen übertrugen Elemente klassischer Samurai-Filme auf einen neuen Typ Actionhelden, dabei aber weit überzeichnet und stärker auf spektakuläre Stunts und exotische Waffen fokussiert. Parallel dazu verbreiteten sich Mangas und Animes in rasantem Tempo über Japan hinaus. Serien wie Ninja Scroll oder später Naruto schufen Ninja-Welten, die kaum noch historische Bezüge aufwiesen. Stattdessen verbanden sie den Ninja-Topos mit Fantasy-Elementen, Superkräften und epischen Schlachten. In Naruto zum Beispiel sind Ninja nicht nur geschickte Spione oder Attentäter, sondern tragen ganze Dörfer, politische Systeme und Magiesysteme. Sie beherrschen Techniken wie das Klonen, das Erzeugen von Feuersalven aus dem Atem oder das Versiegeln von Dämonen, Fähigkeiten, die den Ninja zu einer Figur zwischen mythologischem Helden und Comic-Superheld machten. Diese Anime- und Manga-Welten prägten das Bild des Ninja im Westen mindestens ebenso stark wie die Hollywood-Filme. Mit dem Aufkommen von Videospielen in den 1980er und 1990er Jahren wurde das Bild nochmals zementiert. Reihen wie Ninja Gaiden, Tenchu oder später Sekiro inszenierten Ninja als agile, akrobatische Kämpfer, die in waghalsigen Sprüngen ganze Burgen infiltrierten, mit katzenhafter Anmut über Dächer glitten und zahllose Feinde in Sekundenbruchteilen niedermachten. Diese Vermischung von historischem Kern, Volkssagen und modernem Fantasy-Genre hatte zur Folge, dass das westliche Bild des Ninja heute fast vollständig durch Popkultur geprägt ist. Kaum jemand denkt noch an die historischen Shinobi-Familien von Iga und Koga, ihre minutiöse Spionagearbeit oder die tatsächliche soziale Grauzone, in der sie im feudalen Japan agierten. Stattdessen dominiert die Vorstellung vom Ninja als schwarzer Schatten, der mit Superkräften bewaffnet ganze Welten retten oder vernichten kann. Interessanterweise nahm Japan selbst diese international verstärkte Mythologisierung auf und spielte damit zurück. Japanische Manga, Filme und Spiele griffen oft bewusst das durch Hollywood popularisierte Bild auf, erweiterten und überzeichneten es weiter. So entstand ein globales kulturelles Wechselspiel, in dem sich westliche und japanische Fantasien gegenseitig befeuerten und das Bild des Ninja als fast übernatürlicher Krieger immer fantastischer werden ließen. Damit erreichte die Legendenbildung um die Ninja im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Was einst in kleinen Bergtälern Japans als handfeste Kunst der Tarnung und List begonnen hatte, war nun endgültig zum internationalen Symbol für Heimlichkeit, Geschwindigkeit und mystische Macht geworden. Getragen von Filmen, Comics, Spielen und einer weltweiten Begeisterung, die die historischen Ursprünge fast vollständig überstrahlte. Ninjutsu als moderne Kampfkunst. In der Moderne hat sich aus den historischen Überlieferungen, Familienlegenden und geheimen Handbüchern der Ninja eine neue Form entwickelt, die oft unter dem Sammelbegriff Ninjutsu gelehrt wird. Dabei handelt es sich weniger um eine durchgängige, klar überlieferte Kampfkunstlinie aus der Sengoku- oder Tokugawa-Zeit, sondern vielmehr um eine Synthese aus verschiedenen Kampftechniken, Überlebensfertigkeiten und philosophischen Konzepten, die heute in Dojos in Japan und weltweit trainiert werden. Das moderne Ninjutsu, wie es etwa von Schulen wie der Bujinkan-Organisation unter Masaaki Hatsumi oder anderen internationalen Verbänden vermittelt wird, versteht sich als eine Mischung aus waffenloser Selbstverteidigung, Schwertkunst, Kenjutsu, Stocktechniken, Bojutsu, Messer- und Wurfwaffentechniken, aber auch aus speziellen Bewegungslehren, Tarn- und Fluchttechniken. Hinzu kommen Elemente der Überlebenskunst, wie das Navigieren in unbekanntem Terrain, das Improvisieren von Werkzeugen und die Nutzung psychologischer Tricks, um Konflikte zu vermeiden oder Gegner zu verwirren. Viele dieser Aspekte stammen historisch gesehen aus dem allgemeinen Arsenal der Samurai und Bauernkrieger des mittelalterlichen Japan, wurden aber in den Ninja-Traditionen mit besonderem Schwerpunkt auf Heimlichkeit und Flexibilität gepflegt. Die moderne Praxis legt oft einen großen Wert auf die Schulung von Körpergefühl, Gleichgewicht und Intuition. Übungen umfassen Rollen, Sprünge, das lautlose Bewegen auf verschiedenen Untergründen und das rasche Reagieren auf Angriffe aus unvorhergesehenen Richtungen. Ziel ist es, jederzeit die Orientierung zu behalten, egal ob man sich im Dunkeln bewegt oder sich gegen mehrere Gegner verteidigen muss. Zudem werden geistige Aspekte betont, etwa Ruhe und Fokus, Selbstbeherrschung in Stresssituationen und das schnelle Einschätzen von Bedrohungen. Diese mentale Seite knüpft lose an die alten Ninja-Prinzipien an, die betonten, Konflikte möglichst ohne offene Gewalt zu lösen oder sie so zu gestalten, dass sie gar nicht erst eskalieren. Auch das berühmte Kuji-in, eine Abfolge von Handzeichen und Atemmustern, wird in einigen Schulen als Konzentrations- oder Meditationsübung eingesetzt. Historisch gesehen war dies eine Mischform aus buddhistischen und taoistischen Praktiken, die Ninja als mentale Stärkung und zur Vorbereitung auf gefährliche Missionen nutzten. Interessant ist, dass das heutige Ninjutsu stark von der Legendenbildung des 20. Jahrhunderts beeinflusst wurde. Viele Schüler kommen mit Bildern aus Filmen, Animes oder Videospielen in die Dojos und finden dort zwar keine übernatürlichen Fähigkeiten, aber doch ein Training, das diesen Mythos auf einer praktischen Ebene aufgreift. Heimliche Bewegungen, das Üben in dunklen Räumen, das lautlose Ziehen des Schwerts oder das schnelle Verschwinden hinter einem Hindernis. Kritiker merken jedoch oft an, dass modernes Ninjutsu keine streng historische Kampfkunst sei. Vielmehr handle es sich um eine Kombination aus alten Samurai-Techniken, ergänzt durch Interpretationen und Rekonstruktionen von Techniken, wie sie in Handbüchern wie dem Banzenshukai beschrieben sind, angereichert mit modernen Trainingsmethoden. Es ist damit weniger ein direkt überliefertes System, sondern vielmehr eine Form der kulturellen Bewahrung, die historische Elemente, Überlebenstechniken und moderne Kampfkunstpädagogik miteinander verbindet. Nichtsdestotrotz hat das moderne Ninjutsu einen einzigartigen Reiz. Es verkörpert das Bild des flexiblen, wachsamen Kämpfers, der auch unter schwierigen Bedingungen überleben und sich anpassen kann und damit genau die Qualitäten, die den historischen Ninja einst so wertvoll machten. Gleichzeitig bietet es Menschen heute einen Weg, körperliche und geistige Disziplin zu schulen, eingebettet in eine faszinierende Erzählung, die weit über das rein Sportliche hinausgeht und bis tief in die Mythen und Geschichten des alten Japan zurückreicht. So lebt das Erbe der Ninja auch im 21. Jahrhundert weiter. Nicht mehr als Spione oder Saboteure, sondern als Symbol für Vielseitigkeit, Achtsamkeit und die Kunst, Herausforderungen mit List und innerer Stärke zu begegnen. Archäologische Spuren und Museen. Auch wenn die Ninja selbst längst aus der Geschichte verschwunden sind, lebt ihr Erbe in Japan an zahlreichen Orten weiter, besonders in den alten Kernregionen Iga und Koga, die über Jahrhunderte als Hochburgen der Shinobi galten. Diese Gebiete haben ihre historische Rolle nie vergessen und pflegen sie heute bewusst, sowohl als Teil ihrer lokalen Identität als auch als kulturelles Erbe, das Besucher aus aller Welt anzieht. In Iga Ueno, einer kleinen Stadt in der Präfektur Mie, findet sich eines der bekanntesten Ninja-Museen Japans. Das Iga Ryu Ninja-Museum ist mehr als nur eine Sammlung von alten Waffen und Schriftstücken. Es liegt in einem rekonstruierten Ninja-Haus, das mit raffinierten Verteidigungsmechanismen ausgestattet ist, etwa versteckten Türen, falschen Wänden und Fluchtklappen im Boden. Führer in Ninja-Kleidung zeigen Besuchern dort, wie man sich hinter Drehtüren verbergen oder über geheime Leitern entkommen konnte. Ausgestellt sind außerdem Originaldokumente, Waffen, Werkzeuge und alte Handbücher, die Techniken zur Tarnung, zum Klettern oder zum Umgang mit Giften beschreiben. Nebenbei vermittelt das Museum auch viele Hintergrundinformationen darüber, wie Ninja tatsächlich lebten. Meist einfacher, ärmer und unauffälliger, als die modernen Mythen Glauben machen wollen. Koka, früher Koga geschrieben, heute in der Präfektur Shiga gelegen, pflegt ein ähnliches Erbe. Dort gibt es ebenfalls ein Koga Ninja Village, das als Freilichtmuseum gestaltet ist. Besucher können dort traditionelle Häuser betreten, in denen geheime Räume und Falltüren vorgeführt werden. Dazu gibt es Trainingsbereiche, wo man mit Wurfsternen, Schuriken üben oder sich in den Techniken des Schleichen und Balancieren versuchen kann. Für viele Gäste wird hier Geschichte unmittelbar erlebbar, nicht nur durch Ausstellungen, sondern durch praktisches Ausprobieren und Vorführungen, die zeigen, wie Ninja sich auf Zehenspitzen bewegten, ihre Waffen verdeckt trugen oder sich in der Dunkelheit orientierten. Darüber hinaus haben sich sowohl Iga als auch Koka touristisch darauf spezialisiert, ihre Ninja-Vergangenheit zu feiern. Jedes Jahr finden dort Festivals statt, bei denen Hunderte, darunter auch viele Kinder, in Ninja-Kostümen durch die Straßen ziehen, Vorführungen besuchen und an kleinen Parcours teilnehmen, die Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit trainieren sollen. Für die Bewohner dieser Regionen ist die Geschichte der Ninja dabei mehr als nur Folklore, sie ist ein stolzer Teil ihres lokalen Selbstverständnisses. Auch archäologisch hat man in den alten Siedlungsgebieten interessante Spuren gefunden. Dazu zählen Überreste von abgelegenen Trainingsplätzen in den Bergen, alte Gruben und Tunnelanlagen, die wahrscheinlich als Fluchtwege oder zur Lagerung von Vorräten dienten, sowie Relikte einfacher Bauernhäuser, die oft doppelte Böden oder geheime Kammern enthielten. Solche Funde zeigen, dass sich das Leben der Ninja weit weniger in prächtigen Dojos oder geheimen Palästen abspielte, sondern vielmehr bodenständig, improvisiert und stets darauf ausgerichtet war, sich unauffällig zu bewegen und schnell zu verschwinden. Durch diese Museen, Festivals und archäologischen Funde bleibt die Geschichte der Ninja in Japan sehr lebendig. Sie bildet eine Brücke zwischen der nüchternen Realität eines oft gefährlichen, entbehrungsreichen Daseins und der reichhaltigen Mythenwelt, die später darum gesponnen wurde. Besucher aus aller Welt können so heute nicht nur den romantischen Legenden nachspüren, sondern auch ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, wer die Ninja tatsächlich waren. Hochspezialisierte Überlebenskünstler, deren Erbe sowohl in alten Dokumenten als auch in den Herzen jener Regionen fortlebt, die einst ihre Heimat waren. Ninja als Kulturerbe Japans. Heute sind die Ninja weit mehr als bloß eine historische Fußnote aus der bewegten Zeit der japanischen Feudalgeschichte. Sie sind zu einem festen Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses geworden. Ein Symbol, das weltweit mit Japan assoziiert wird und dort selbst einen besonderen Platz in der nationalen Identität einnimmt. Dabei verkörpern sie Werte und Fähigkeiten, die in der japanischen Kultur schon immer hochgeschätzt wurden. List, Anpassungsfähigkeit, Geduld, Disziplin und die Kunst, Hindernisse nicht frontal, sondern mit Raffinesse zu überwinden. Das Bild des Ninja hat sich über Jahrhunderte stark gewandelt. Aus den ursprünglich sehr realen Spezialisten für Spionage, Aufklärung, Sabotage und psychologische Kriegsführung sind Figuren geworden, die weit über ihre historischen Rollen hinausreichen. In Japan selbst wird dieses Erbe heute aktiv gepflegt, sei es durch Museen, Festivals oder unzählige kleine regionale Projekte, die ihre Ninja-Vergangenheit stolz betonen. Orte wie Iga und Koka haben ihre Identität bewusst um die Geschichte der Ninja gebaut und locken jedes Jahr Hunderttausende Besucher an, die dort auf den Spuren der alten Shinobi wandeln wollen. Darüber hinaus finden sich Ninja-Motive überall in der japanischen Populärkultur. Manga, Anime, Filme und Videospiele haben die Figur des Ninja in immer neue Formen gegossen. Oft übersteigert, manchmal humorvoll, manchmal düster und mystisch. Serien wie Naruto haben ganze Generationen von Jugendlichen weltweit geprägt und damit das Bild des Ninja als schattenhafter, hochbegabter Einzelkämpfer mit einer komplexen inneren Welt gefestigt. Diese Werke machen den Ninja zu einer Projektionsfläche, auf die sowohl alte Ideale wie Loyalität und Entschlossenheit als auch moderne Wünsche nach Unabhängigkeit und individueller Stärke übertragen werden. Gleichzeitig ist der Ninja ein beliebtes Motiv für den Tourismus. Unzählige Souvenirläden verkaufen schwarze Kostüme, Plastikschuriken und verschnörkelte Schriftrollen. In Freizeitparks und Erlebnisdörfern können Besucher Ninja-Parcours absolvieren, in Labyrinthen die Orientierung testen oder bei Wurfsternwettbewerben gegeneinander antreten. Kinder schlüpfen begeistert in Ninja-Kostüme und üben sich im Schleichen und Springen. Diese Angebote verbinden spielerisch das historische Erbe mit einem Abenteuercharakter, der weit über das reine Faktenlernen hinausgeht. Interessanterweise steht der Ninja in Japan heute oft auch für eine Art leises, effizientes Vorgehen. Jemand, der ein Problem still, clever und ohne großen Wirbel löst. Im modernen Sprachgebrauch spricht man manchmal sogar scherzhaft davon, dass jemand wie ein Ninja handle, wenn er unauffällig und geschmeidig ein Ziel erreicht. Damit hat sich die Bedeutung des Ninja von einer konkreten historischen Figur zu einem universellen Bild gewandelt, das für List, Flexibilität und die Überwindung von Schwierigkeiten mit Raffinesse steht. So ist der Ninja inzwischen nicht nur ein Exportschlager und ein wichtiges touristisches Zugpferd, sondern auch ein tief verwurzeltes Kulturerbe Japans. Er verbindet das Land mit seiner eigenen Vergangenheit und zeigt zugleich, wie Geschichten und Symbole wachsen, sich wandeln und immer neue Bedeutungen annehmen können. Der Ninja ist damit vielleicht eines der besten Beispiele dafür, wie Geschichte und Mythos miteinander verschmelzen und gemeinsam etwas erschaffen, das weit über die nüchternen Fakten hinausgeht. Ein lebendiges, vielgestaltiges Erbe, das Japan noch auf lange Zeit begleiten wird –